Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 152 vom 25. Juni 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und da knaupselt die Katrin an ganz viel Plastik rum. Hallo Katrin.
Hallo Christoph. Ich habe versucht, meinen Plastikkonsum zu reduzieren. Also jetzt, ich trinke hier aus einem normalen Glas. Kein Plastik.
Als wäre, also das ist ja jetzt, also zeige ich dir jetzt mal in die Kamera, das ist ja jetzt nichts Besonderes, aber du hast tatsächlich aktiv versucht, deinen Plastikkonsum. Wie macht man das? Wie geht man da am besten vor?
Vor allem habe ich mich mal längere Zeit damit beschäftigt, den Plastikkonsum im Bad und generell in Bezug auf Hygieneartikel zu reduzieren, dass man halt einfach nicht so viele Wegwerfprodukte verwendet. Das fängt ja schon an bei Rasierern. Es gibt ja diese Einweg-Rasierer, die man halt einmal benutzt und dann wegschmeißt. Ich habe mir dann vor ein paar Jahren mal so einen Rasierhobel geholt mit einer Rasierklinge, die austauschbar ist. Und beim Deo geht's natürlich weiter. Ich benutze schon seit Jahren keine Spraydosen mehr, sondern habe wirklich so Deo-Creme, die sehr ergiebig ist. So ein kleiner Tiegel mit 30 Milliliter, der reicht mir vielleicht für ein Jahr. Und ich finde, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, dann ist es auch, also klar, man vermeidet Plastikmüll, aber das Ganze wird auch effizienter, weil dann habe ich halt einfach eine kleinere Menge Deo zum Beispiel, die ich verwenden kann und muss nicht dauernd nachkaufen, genauso wie mit den Rasierern. Also es birgt mehrere Vorteile, nicht nur die Müllvermeidung oder Reduzierung.
Oh ja, und wir haben gerade auch auf Arbeit so einen müllfreien Juni. Tatsächlich, das ist so eine Aktion. Ich weiß gar nicht, ob das eine übergreifende Aktion ist. Wir machen auf jeden Fall mit bei uns am Standort. Da geht es einfach auch mal darum, bewusst zu reflektieren, was bringe ich denn auf Arbeit so mit an Futteralien sozusagen, die irgendwelche Verpackungen beinhalten. Wie kann ich das noch reduzieren? Hat dazu geführt, dass viele Kollegen einfach nicht mehr auf Arbeit kommen. Die bleiben am liebsten zu Hause. So kann man auch Müll reduzieren. Nein, das war natürlich nur ein Spaß, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr seid alle im Büro. Aber es hat schon dazu geführt, dass die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich so auf die Verpackungen achten. Katrin, wenn du drüber nachdenkst oder als du drüber nachgedacht hast, deinen Plastikverbrauch letztlich zu reduzieren, was waren da deine Motivation? Warum hast du das gemacht? Macht man ja nicht mal einfach so, da denkt man ja auch drüber nach.
Ja, ich habe vor allem drüber nachgedacht, wo denn der Plastik dann wirklich hinkommt und wo er landet und wie lange vor allem die Abbauraten von Plastik sind. Und dann sieht man natürlich, also ich habe zumindest als erstes vor Augen diese riesigen Müllberge gesehen, vor allem wo diese durchsichtigen, dünnen Plastiksäcke so weggeblasen werden und überall im Wind flattern. Das Horrorszenario eines jeden Umweltwissenschaftlers. Da hat mir halt einfach Gedanken gemacht, dass ich irgendwie nicht zur Vermüllung der Welt beitragen möchte. Also mache ich eh, aber dass ich das zumindest reduzieren will in dem Maße, in dem das halt für mich funktioniert.
Das ist sehr, sehr löblich. Ich muss auch sagen, mittlerweile ist mir das so ein bisschen in mein alltägliches Gewissen übergegangen. Also Sachen, die im Supermarkt voll in Plaste verpackt sind und so, die tören mich einfach nicht so an wie das lose Bund Möhren, sage ich mal, ne? Wo am besten auch noch ein bisschen Boden drin ist, weil dann können wir uns dran erinnern, wo es herkommt. Nee, also das mal so zum Rahmen. Titel der heutigen Folge ist Mikroplompost und sagt ja schon was. Mikropl kommt ja vielleicht von Mikroplastik, also das haben wir jetzt schon besprochen. Und der Ompost ist aber abgeleitet vom Wort Kompost. Jetzt wisst ihr das, also wenn ihr euch jetzt schon die ganze Zeit fragt, wo kommt eigentlich dieser Titel her? Dann habe ich das jetzt hiermit mal aufgeklärt. Titelkreativität Level over 4000 auf jeden Fall. Aber dieses Thema, und damit schwenke ich jetzt schon mal so auf die Zielgerade des Themas ein, kommt nicht von ungefähr, sondern es hat tatsächlich eine Hörerin gegeben, die dieses Thema adressiert hat, beziehungsweise dazu mal was wissen wollte. Und da halte ich jetzt mal kurz meinen Sabbel und wir lassen sie mal kurz selbst zu Wort kommen und horchen mal, wer sie eigentlich ist, was sie macht und was sie dazu bewegt hat eigentlich, uns dieses Thema hier aufzutragen.
Frage, die ich vor wenigen Tagen gestellt habe, jetzt direkt in einer Folge beantwortet wird. Ich beschäftige mich aus eigenem Interesse jetzt schon eine Weile mit dem Thema Bodenfruchtbarkeit im viehlosen Ökoackerbau. Bin dabei auf das Thema Komposteinsatz aufmerksam geworden, habe herausgefunden, dass es viele verschiedene Arten von Kompost gibt, die man auf dem Acker ausbringen kann. Unter anderem zertifizierten Biogutkompost, der für den Ökolandbau zugelassen ist und praktisch aus den Biotonnen der Haushalte verschiedener Städte gesammelt und in verschiedenen Verfahren hergestellt werden kann. Ich hatte auch die Gelegenheit, ein Kompostwerk zu besichtigen, wo eben für den Ökolandbau zugelassener Biogutkompost hergestellt wird. Dort ein Prozess mit einer Vergärung vor der späteren Kompostierung. Dabei war ich doch recht erschrocken, wie viel Fehlwürfe in den Biotonnen der Stadt landen und am Ende diesen ganzen Prozess durchlaufen, bis sie in mehreren Siebgängen herausgefiltert werden. Die Plastikteile unterschiedlicher Größe, manches Hartplastik, viel Tütenreste, sodass am Ende das Produkt, der fertige Kompost, optisch erstmal ja rein, braun, gut riechend wirkt. Mir aber ein wenig die Bedenken bleiben, wie viel Mikroplastik, was für uns unsichtbar ist, mag sich doch darin verstecken. Wie schon gesagt, ist dieser Kompost zertifiziert. Die Verfahren sind für den Einsatz im Ökolandbau auch nochmal strenger als für den Einsatz in der konventionellen Landwirtschaft. Werden auch von Bio-Anbauverbänden, wie ich es jetzt während verschiedener Veranstaltungen online oder vor Ort erfahren habe, auch durchaus befürwortet und empfohlen für den Einsatz im Öko-Ackerbau. Mir bleiben aber eben diese Zweifel, tue ich meinem Boden damit nur Gutes oder kann ich das Bodenleben vielleicht auch durch dieses Mikroplastik schädigen?
Ja, das war die Inga. Inga ist Landwirtin, das hat man vielleicht am Anfang nicht so gehört, das hat es ein bisschen rausgekattet. Und das ist sozusagen, Katrin, jetzt unser Arbeitsauftrag von Inga, ja? Also direkt adressiert. Was fällt dir dazu erstmal ein? Du hast es ja jetzt zum ersten Mal. Was hast du so für Gedanken dazu?
Also danke, Inga, auf jeden Fall. Ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, die damit beschäftigen sich viele Landwirte und Landwirtinnen. Wir hatten im Vorgespräch kurz darüber geredet. Ich arbeite ja auch diesen Sommer auf einer Farm hier in Kanada. Und da beschäftigen sich die Mitarbeitenden auch viel damit, wie man den Plastikkonsum verringern kann hinsichtlich direkter Farmarbeit. Weil was sie hier viel machen, ist, dass sie mit großen Plastikplanen ganze Felder abdecken. Vor allem im Frühjahr, um eben die Zwischenfruchtpflanzen abzutöten, dass sie sich dann abbauen können. Und mit dem Boden gut, also im Boden inkorporiert werden können dadurch. Und wenn man das halt mit Plastik abdeckt, dann beschleunigt das den ganzen Abbauprozess. Es heizt sich auf. Also die haben so zweiseitigen Plastik, der ist auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß. Und wenn man halt die schwarze Seite nach oben packt, dann erhitzt sich das Ganze. Die Mikroorganismen fangen an zu knabbern. Die Zwischenfrüchte werden abgebaut und dann entsteht halt guter Kompost auch. Aber auf der anderen Seite ist die Plane natürlich auch natürlich zerstörbar und je nachdem, wie man damit umgeht, lösen sich immer mal wieder Plastikpartikel ab. Teilweise sieht man die auch wirklich mit dem Auge in den Feldern. Teilweise sind es aber auch Mikroplastikpartikel, die man noch gar nicht so genau erforscht hat. Und große Frage auf der konkreten Farm ist halt auch ähnlich, was Inga gesagt hat, was es denn wirklich eigentlich auf die Landwirtschaft für Auswirkungen hat. Also zumal einmal auf die Bodenstruktur, aber auch auf das eigentliche Gemüse, also die Pflanze im Endeffekt. Was wird aufgenommen? Wie beeinflusst es das Wachstum? Und was nehmen wir vielleicht im Endeffekt mit der Nahrung auch auf?
Ja, das ist allerhand. Und du bist ja gerade so mit einem Bein in der landwirtschaftlichen Praxis. Deswegen habe ich dich auch extra gefragt. Das ist schon ein Thema. Und die Gedanken macht man sich, wenn man in der Praxis ist, ganz einfach, ne? Das hat Inga eben auch motiviert. Ich will die Sache an der Stelle einfach nochmal einordnen, weil das viele vielleicht nicht wissen oder gerade nicht auf dem Schirm haben, wie auch immer. Was ist eigentlich der große Hintergedanke? Ne? Der Hintergedanke, Kompost zu verwenden quasi im landwirtschaftlichen Kontext, ist verwandt mit diesem Schlagwort Kreislaufwirtschaft. Ne? Also du willst Kreislaufwirtschaft betreiben. Das heißt, wir stellen uns jetzt mal so einen idealisierten landwirtschaftlichen Betrieb vor. Da gibt es dann auch immer mal Grünschnitt, da gibt es irgendwelche Bioabfälle, die da halt anfallen bei der Ernte, wie auch immer. Ne? Denk mal an die Kartoffel. Ne? Die Kartoffel wird natürlich unterirdisch, die Knollen werden geerntet, ne? Aber das, was eben oben an Zeug noch übrig bleibt, ne? Das kannst du auf dem Feld lassen, du kannst es aber auch entfernen, jetzt mal aus der Hüfte geschossen, weiß gar nicht, ob man das tatsächlich macht, ne? Und könntest daraus beispielsweise Kompost erzeugen, das heißt organisches Material, was auch, wenn es in den Boden dann eingebracht ist, gut für Mikroorganismen zugänglich ist, was auch sofort durch seine physikalisch-chemischen Eigenschaften all das macht, was wir mit dem Kompost eigentlich haben wollen. Ne? Also es ist Nährstofflieferant, also speziell den Boden als Pflanzenstandort stärkt es, ne? Aber es trägt zum Beispiel auch zu einer erheblichen Verbesserung der Bodenstruktur bei, organische Substanz generell. Es erhöht auch die Resilienz gegenüber Trockenereignissen und so, ne? Weil eben organische Substanz auch eine gewisse Wasserspeicherfähigkeit mitbringt und. Also das will man haben, ne? Und warum das denn jetzt von außen rankarren sozusagen, wenn man das nicht auch heimisch sozusagen im eigenen Betrieb erzeugen kann, durch Grünschnitt beispielsweise, ne? Das ist der Gedanke von Kreislaufwirtschaft. Und jetzt kommt allerdings die Landwirtschaft und natürlich ein bisschen Schwund ist immer, nicht ganz ohne Fremdkompost aus, ne? Und das machen in der Regel Kompostwerke, ne? Große Kompostieranlagen. Ich habe hier im Norden von Leipzig, habe ich auch so ein Kompostwerk. Da fahre ich an meiner berühmt-berüchtigten 42 Kilometer Fahrradrunde regelmäßig dran vorbei und kann dann immer beobachten, unter der Woche, wenn ich da tagsüber vorbeifahre, dann stehen quasi die Traktoren mit Anhänger dort und holen sich dort ihren Kompost. Und am Wochenende die Privatanwender, ja, mit Kombi und hinten einem kleinen Hänger dran, ne? Das sind dann die Gärtnerinnen und Gärtner und holen sich das ab für ihren Garten. Und das Umweltbundesamt hat mal tatsächlich eine Bilanz gemacht. Und zwar, das sind aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2023. Es dauert ja immer ein bisschen, bis diese Zahlen kommen, ne? Aber im Jahr 2023, Absatzbereiche für gütegesicherte Komposte. Dazu sage ich auch gleich noch was ein gütegesicherter Kompost ist, ne? Sind letztlich die Komposte, die tatsächlich auch verwertet werden dürfen in der Bundesrepublik Deutschland, ne? Und mehr als die Hälfte wird tatsächlich bezogen von der konventionellen Landwirtschaft, ne? Also tatsächlich konventioneller Ackerbau bezieht jetzt schon mehr als die Hälfte aller Komposte, die produziert werden. Ein ganz kleiner Teil, nur 5,9% dieser Absatzbereiche geht in die ökologische Landwirtschaft und ungefähr ein Viertel, 24,2% werden von Erdenwerken, ne? Also daraus wird dann nochmal Boden, Substrat gemacht, ne, weil man ja jetzt auch ein bisschen so in Richtung Torfersatz geht, ne? Also das ist ja auch ein Thema, ne? Und Torfersatz wird unter anderem, hört nochmal in die Folge zu den Torfersatzstoffen von Svenja rein, die Interviewfolge, aber Torfersatz wird unter anderem auch eben durch diese Komposte realisiert. Jetzt hatte ich Inga mal nochmal gefragt, habe ich gesagt, hä? Okay, konventionelle Landwirtschaft ist ganz viel, aber die ökologische Landwirtschaft ist nur ganz wenig. Warum ist denn das eigentlich so? Katrin, hast du einen Verdacht? Weil ich hätte es tatsächlich nicht gewusst.
Also das geht ja jetzt nur um extern bezogenen Kompost. Ja. Ja? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die ökologische Landwirtschaft viel ihren eigenen Kompost herstellt direkt auf dem Hof und das dann verwendet oder halt eben auch andere Methoden verwendet, wie den Zwischenfruchtanbau, dass halt wirklich organische Substanz direkt auf dem Hof generiert wird.
Genau, das zum Beispiel, du bist schon schlauer als ich, ne? Nochmal an die Hörerinnen und Hörer, es ist eben Unterschied, ob man Bodenkundler oder Bodenkundlerin ist oder halt in der landwirtschaftlichen Praxis. Da sind einfach manche Fragen noch offen. Ich habe es Inga gefragt, sie hat unter anderem das gesagt. Sie hat zusätzlich aber auch gesagt, dass eben ökologische Landwirtschaft oft, nicht immer, aber oft, auch noch mit Tierhaltung verknüpft ist, ne? Und aus der Tierhaltung eben Gülle und Mist, das sind natürlich auch Düngestoffe, die dann halt diesen Dünger möglicherweise gar nicht nötig machen, ne? Also den Kompostdünger, ne? Also das mal so zur Einordnung. Also das das findet jetzt schon statt. Das wollte ich jetzt mal nur zur Einordnung sagen. Es wird jetzt schon massenhaft Kompost aus Kompostieranlagen eben auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht. Insgesamt ungefähr 57% der produzierten Komposte. Und das ist also ein Thema. Und die zweite Sache ist natürlich das Thema Mikroplastik. Aber bevor ich dazu komme, sei euch nochmal, und das habe ich auch in die Shownotes gepackt, weil ich es so niedlich finde, einmal ein Beitrag der Sendung mit der Maus gezeigt, wo der Christoph, mein Namensvetter, den habe ich glaube ich noch gar nicht benannt hier, Christoph mit dem grünen Pullover, kennst du Katrin, kennst du?
Ja. Natürlich, ja, den kennen wir doch alle.
Ja, mit dem bin ich übrigens auf LinkedIn verknüpft, ne? Der hat mich irgendwann mal akzeptiert, ganz lustig. Also großes Vorbild. Der hat mal einen Beitrag zum Thema Kompostierung von Laub gemacht aus Städten. Ist auch ein wichtiges Thema, ist auch ein Faktor. Und wer es jetzt aber noch etwas genauer wissen will, wie so eine Kompostieranlage funktioniert, da habe ich mal einen TerraX-Beitrag verlinkt, der das eigentlich ganz gut erklärt. Und wo die auch so einen Versuch machen, eben mit diesen typischen Verdächtigen, ne? Kompostierbare Müllbeutel, diese Besteck aus pflanzlichem Material und so weiter. Also da machen sie wirklich auch in einem Kompostierwerk einen Versuch zur Zersetzbarkeit. Die TerraX-Doku sagt uns oder weist uns darauf hin, dass natürlich so eine Kompostierung ein ziemlich langwieriger Prozess ist. Das geht also nicht von heute auf morgen. Das braucht mehrere Wochen. Es gibt also verschiedene Phasen dieser Kompostierung, wenn man sie an der Luft macht, ne? Das ist jetzt das aerobe Kompostierverfahren, ne? Was man auch im Garten macht, zum Beispiel mit dem Gartenkompost. Deswegen nehme ich darauf jetzt mal Bezug, ne? Also ihr ballert das Zeug dort rein, das passiert auch im Kompostierwerk. Und dann gibt's erstmal eine sogenannte Abbauphase. Die Abbauphase eben unter Luftbeteiligung sozusagen sind das Mikroorganismen, die bei diesem Abbau, was auch immer das bedeutet, tatsächlich unheimlich viel thermische Energie produzieren. Also die Kerntemperatur eures Komposts im Garten, wenn ihr den immer schön feucht haltet und der wirklich optimal arbeitet, ist nicht selten über 50 Grad Celsius tatsächlich. Also wenn man da die Hand reinstreckt, das hältst du kaum aus. Im Beitrag haben sie sogar ein Ei hart gekocht in der Mitte dieses Komposts. Also das ist dann 76 Grad Celsius gewesen, glaube ich. Also das ist nicht zu unterschätzen, das ist diese sogenannte Abbauphase, dauert ungefähr 4 Wochen. Dann kommt die Umbauphase, dann wechseln sich sozusagen die mikrobiellen Kulturen ab. Ne? Also mikrobiell heißt Bakterien vor allem, andere einzellige Organismen und Pilze. Dann kommt es zu so einem Wechsel der Kulturen. Und das ist dann eine kalte Phase. Also dann nimmt die Kerntemperatur des Komposts rapide ab, geht so auf Umgebungstemperatur. Es ist wirklich kalt, aber ist eben die Umgebungstemperatur, ne? Das ist die zweite Phase, ist eine der längsten Phasen, die Umbauphase. Und danach kommt die sogenannte Aufbauphase, gefolgt von der Reifephase. Das sind Phasen, wo größere Organismen diesen Kompost in Beschlag nehmen, also Asseln, Fadenwürmer, irgendwelche Springschwänze und so, ne? Regenwürmer natürlich, ne? Also die typischen Verdächtigen, die dann letztlich diesen Kompost produzieren, ne? Durch Zerkleinerung und durch Kacke, ne? Das ist ja letztlich Regenwurmlosung, ne? Das willst du ja haben, so im Team, ne? Also das ist ein Reifeprozess, der dort skizziert wird. Jetzt muss ich, also ist es erstmal einigermaßen rübergekommen, Katrin, hast du Fragen bis hierhin?
Ja, nee, ich glaube, das hast du ganz gut aufgedröselt und das ist vielen Leuten auch gar nicht bewusst, welche Prozesse durchlaufen werden müssen, dass man am Ende wirklich Kompost hat.
Genau. Und was man in der TerraX-Doku auch gut sieht, ist eben, das sind diese kommunal erzeugten Komposte, ne? Also das sind tatsächlich Bio-Abfälle, Abfälle hier mal bitte in Anführungszeichen gedacht, kommen wir auch noch dazu, aus kommunalem Zeug. Also das ist das, was ihr in die braune Tonne haut. Wie sieht das in Vancouver aus? Gibt es da braune Tonnen? Wird es getrennt?
Ja, es wird tatsächlich getrennt. Es gibt auch eine braune Tonne. Hier in der WG habe ich es noch nicht direkt angesprochen, weil es werden immer die sogenannten kompostierbaren Biobeutel verwendet für die ganzen organischen Abfälle. da gehst du sicherlich auch nochmal im Laufe der Folge drauf ein, wie kompostierbar die wirklich sind und was man sich da vormacht und was.
Gehe ich jetzt gleich drauf ein. Kannst du deinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern auch gerne die Terra X-Doku zeigen? Die haben eben am Ende dieses ganzen Prozesses, also sind wir mal 16, 18, 22 Wochen, also haben die da durchlaufen lassen. Da steht ja auf dem Beipackzettel meistens innerhalb von wenigen Wochen kompostierbar und nach 22 Wochen waren die aber strukturell immer noch vorhanden, ne? Also das ist kritisch zu sehen und ich muss sagen, ich habe auf meinen Vermieter, den guten Herrn Helmut, wenn du das hörst hier, habe ich mal kurz geschimpft, weil ich mir auch mal solche Beutel angeschafft hatte, aber er sagte, nee, das machen wir nicht. Und es war gut so, dass er das gesagt hat, ne? Weil das ist, glaube ich, wirklich ein Trugschluss.
Wie machst du das dann, Christoph? Hast du Papierbeutel oder schüttest du dann die Abfälle direkt in die Tonne?
Nö, ich hab einen Botsch, ne? Also einen Emmer, wie man hier sagt, einen Eimer. Der steht immer auf dem Balkon und der wird regelmäßig in die braune Tonne entleert, ne? Der Eimer ist natürlich auch aus Plastik, also da gibt's auch immer Abreibsel, ne? Aber ich behaupte, übers Jahr verteilt ist das sicherlich weniger, als wenn ich jetzt jedes Mal so einen Beutel, ne? Der Trick, liebe Leute, ne, wenn ihr das jetzt mal wissen wollt, ist entweder schafft euch einen Wurmkomposter an, der stinkt nicht. Da könnt ihr auch immer alles reinhauen, was nicht behandelt ist anscheinend und so. Sprechen wir auch, sicherlich auch nochmal drüber. Oder aber bringt einfach regelmäßig euren Biomüll runter. Ey, es kann ja nicht so schwer sein, ey. Das, manchmal ist da ein Gestank, du. Na gut, aber wir kommen vom Thema ab. Das ist also eine Möglichkeit, wie man kompostieren kann. Jetzt hat uns Terra X aber noch zwei weitere Möglichkeiten unterschlagen, wie so eine Kompostieranlage funktionieren kann. Und dafür bin ich ja da. Die erkläre ich jetzt noch. Und das ist auch im Paper, was ich gleich anspreche, auch noch entsprechend dargelegt, ne? Also diese aerobe Kompostierung, wie wir sie im Gartenkompost haben und so, das ist eine Möglichkeit. Ist aber blöd, wenn ich zum Beispiel sagen will, im landwirtschaftlichen Kontext hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen Biogas. Mit Biogas kann man ganz viel machen, Energiegewinnung beispielsweise, ne? Und ich könnte das aus dem Kompost erzeugen. Jetzt, liebe Leute da draußen, wenn ihr euch nochmal dran erinnert, aerobe Zersetzung heißt Atmung, ne? Was kommt bei der Atmung raus? Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf, ne? Also das ist kein Biogas, kann ich nicht verwenden, ne? Wenn ich also den Kompost zersetzen will, dann muss ich das unter Luftabschluss machen, ne? Wenn ich Biogas dabei raushaben will, ne? Und das ist diese Fermentation letztlich, ne? Die passiert, das ist eine zweite Möglichkeit, wirklich dieses Ausgangsmaterial unter Luftabschluss bestimmten Kulturen zugänglich zu machen, die dann eben Biogas produzieren. Ne, Biogas ist eine Mischung aus verschiedenen leichtflüchtigen coolen Wasserstoffen, die dann gesammelt werden und halt die tollen Eigenschaften haben, die man so haben will. Ne? So. Und jetzt sagt Katrin natürlich, also ich bin da nicht blöde, will mich ja jetzt nicht entscheiden, ob ich aerob zersetze oder fermentiere anaerob, ne? Sondern ich kann doch auch die beiden Verfahren hintereinander schalten. Ist doch vollkommen klar, ne? Das habe ich jetzt in Katrins Auge gesehen, ne? Ich kann doch erst sagen, ich mache die Kompostierung so weit, bis mir die Regenwürmer und so alles schön fein zerschnupselt haben. Und danach setze ich den Gärprozess in Gang, dann ist das ganze Zeug schön zerteilt. Schön zugänglich für die anaeroben Mikroorganismen, ne? Und dann ballern die mir ordentlich Biogas raus und dann separiere ich das quasi noch in Flüssigrückstände. Da werden ja dann auch flüssige Düngestoffe quasi freigesetzt, ne? Und Feststoffrückstände und baller das, wie ich es brauche, in der Verdünnung quasi auf meinen Acker. Das würdest du ja zum Beispiel machen, ne?
Natürlich, man muss ja alles nutzen, was man kriegen kann.
Genau, und jetzt komme ich zur eigentlichen Studie, die ich mitgebracht habe, die passt nämlich wie Gesäß auf Eimer, wie man bei uns sagt, tatsächlich für die Frage von der Inga. Diese Studie ist auf jeden Fall eine der ersten ihrer Art und das erklärt sich auch im Titel. Der Titel ist Microplastic Contamination of Composts and Liquid Fertilizers from Municipal Biowaste Treatment Plants. Effects on the Operating Conditions ist publiziert am 17. August 2022 von Thomas Steiner, Julian Möller, Martin Löder, Frank Hilbrich, Christian Laforsch und Ruth Freitag aus Bayreuth sind die alle. Liebe Grüße an der Stelle. Wie der Titel schon andeutet, also die haben sich jetzt wirklich mal verschiedene Kompostierungsverfahren angeschaut, nämlich alle die ich gerade angesprochen habe, Wir haben mal geguckt, wie sieht's denn da eigentlich aus mit der Mikroplastikbelastung am Ende, ne? Und das ist ganz interessant, vor allem vor dem Hintergrund, dass bei den Anlagen, die sie sich angeschaut haben, eben nicht nur Unterschiede in dem Verfahren bestanden, in dem grundsätzlichen Verfahren der Kompostierung, sondern die hatten auch noch unterschiedliche Ausgangsmaterialien, also die kamen aus unterschiedlichen Kontexten, zum Beispiel kommunale Bioabfälle, ne? Oder das konnte auch Grünschnitt sein, der im landwirtschaftlichen Kontext angefallen ist, ne? Und das sind auch unterschiedliche Vorbehandlungen, ne? Weil wenn so Zeug in so eine Kompostierungsanlage reingeht, da kannst du da den Grünschnitt zum Beispiel, den kannst du da nicht einfach reinschmeißen. Das ist ja totaler Quatsch, ne? Das weiß auch jeder und jede von euch, die mal im Garten versucht hat zu kompostieren, wenn du da die Zweige abschneidest, so klein fingerdick und so, und du legst sie da roh auf den Kompost, da kannst du aber lange warten. Du musst das zerkleinern. Welche Zerkleinerungsverfahren fallen dir ein, Katrin? Was kann man damit machen?
Ich würde sagen, einfach so häckseln. Du meinst ein kleiner Skalik. Christoph hat gerade die Schere mit seinen Fingern simuliert. Klar, man kann auch einfach die Gartenschere verwenden und das zerkleinern. Aber jetzt auf der großen Skala würde ich sagen, häckseln.
Ja, kannst du auch im Garten mal. Ich hatte auch einen Häcksler da stehen.
Wenn man vorbereitet ist, dann geht alles.
Ja. Christoph Genzel, mein zweiter Vorname ist Vorbereitung. Genau, das sind so zwei ganz typische Verfahren, die sind dann noch wichtig, ne? Also diese Variationen hatten sie. Sie hatten drei Kompostierungsverfahren. Sie hatten verschiedene Ausgangssubstrate, ne? Biomüll aus kommunalem Kontext, Grünschnitt, auch wirklich beim zweiten Verfahren, also bei dieser anorganischen Fermentation quasi, da hatten sie teilweise nur Abfälle, Bioabfälle aus dem ackerbaulichen Kontext, ne? Also auch da teilweise überhaupt keinen kommunalen Abfälle, ne? Und sie hatten verschiedene Behandlungsmethoden, ne? Also einerseits kommt das schon aus dem Verfahren, ne? Bei einer aeroben Gärung ist ja klar, dass ich da nichts fermentationstechnisches, da muss ich die Temperatur nicht überwachen, sondern das Zeug regelt sich selbst an der Luft irgendwie, ne? Gibt es natürlich noch andere Operatoren quasi, die bei den anderen Verfahren zum Tragen kommen. Ja? Und ich will da nicht unnötig ins Detail gehen. Man kann sich das in der Studie auch tatsächlich in einer sehr umfangreichen Tabelle, die über anderthalb Seiten angelegt ist, anschauen, was es da für Unterschiede gab in den verschiedenen Anlagen tatsächlich. Ne? Und das ist tatsächlich die Besonderheit dieser Studie. Also die haben mal versucht, diese ganzen Anlagen miteinander zu vergleichen. Und auch quasi letztlich den Output an Mikroplastik zu bemessen, der am Ende rausgekommen ist, und dann zu überlegen, womit könnte denn das zusammenhängen? Ne? Also was an der Anlage, am eigentlichen Verfahren, am Eingangsmaterial, an der Behandlung hat denn jetzt eigentlich den Ausschlag gegeben, dass wir das und das so gemessen haben? Ne? Also das ist das Setting dieser Studie. Finde ich ziemlich beeindruckend, wenn ich den Erstautor anschreibe. Liebe Grüße an der Stelle, das ist auch gar kein Bodenkundler, wenn ich das richtig sehe, sondern das geht eher so in Richtung Verfahrenstechnik. Ja, also Process.
Ja, Biotechnologie ist
ja
das. Ja.
Mhm, genau. Also der wird sich vielleicht freuen, hier im ersten und einzigen Bodenkunde-Podcast mal benannt zu werden. viele Grüße an der Stelle. Und was uns jetzt interessiert, also das ist erstmal das Setting, und was uns jetzt interessiert ist natürlich, was haben sie am Ende gemessen? Und ich sag ganz ehrlich, dieses Verfahren, um Mikroplastik zu detektieren, enzymatisches Verfahren und so, das ist mir an der Stelle zu hoch, da bin ich auch kein Experte. Das müssen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge aufdröseln. Hast du da irgendwas, was du einstreuen willst, oder lass muss einfach?
Also ich kann kurz was einstreuen. Ich habe ja auch mal mit Mikroplastik und Regenwürmern gearbeitet in Schweden an der Uni. Und was auf jeden Fall hängen geblieben ist, dass die Mikroplastikanalytik sehr, sehr, sehr komplex ist. Zumal das ja auch eine Schadstoffklasse ist, die in den letzten 10 bis 20 Jahren wirklich groß geworden ist. Das heißt, die Methoden werden immer weiter entwickelt. Aber dadurch, dass es auch so eine heterogene Schadstoffklasse ist, ist es halt super schwierig, eine universelle Methode zu entwickeln, die auch leicht anwendbar ist. Was viel gemacht wird, ist, dass man so eine Flüssigfraktionierung hat, indem man dann die Plastikpartikel in einem Medium suspendiert, das halt eine höhere Dichte hat und dann trennen sich die verschiedenen Plastikkompartimente und dann kann man die halt wieder analysieren. Aber diese enzymatische Analytik, die habe ich mir nur mal kurz angeschaut und habe damit nie gearbeitet, weil es ziemlich komplex ist. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten und wir können da auch nochmal eine separate Folge drüber machen, wenn Interesse besteht. Weil das ist schon interessant, vielleicht mal die Hintergründe zu verstehen, damit man auch besser die Ergebnisse interpretieren kann.
Ja, das hängt schon beim Sampling an, ne? Also wenn sie die Proben dort entnehmen, das haben sie auch skizziert. Du musst ja aufpassen, höllisch, bei der Probennahme, dass nicht irgendwelche Mikroplastikpartikel noch in die Probe reinrieseln, ne? Und Mikroplastik, ganz ehrlich, synthetische Kleidung, da fängt's an, keine Ahnung, das Brillengestell, was auch immer, ne? Also die haben sich in Baumwolle gekleidet und haben die Probennahme teilweise auch in so vertikal durchströmten Kammern, wenn ich das richtig verstanden habe, durchgeführt, dass einfach gewährleistet ist, dass so ein horizontaler Luftstrom, meine ich, angelegt ist, damit eben kein Plastepartikel, was nur irgendwo runterrieselt, auf die Probe rieselt, ne? Also ist ziemlich abgefahren.
Das ist aber interessant. Ja, weil genau sowas steht dann halt dahinter, wenn man sich mit der Analytik beschäftigt, was man alles beachten muss. Vor allem geht's ja dann auch so um Dichtungsringe. Wenn man, sobald man eine Flüssigprobe hat, was machst du mit der, wenn du kein Plastik verwenden kannst? Wie kannst du den Behälter wirklich verschließen?
Ja.
Das nimmt Ausmaße an, die mit denen man sich lange nicht beschäftigt hat, dadurch, dass halt Plastik einfach universell verwendet wird mittlerweile.
Und das habe ich mir beim Lesen eben auch gedacht, ne? Das macht man sich nicht mehr so gewahr. Also das ganze Thema Plaste ist ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts so wirklich aufgekommen. Also dass man das Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts, dass es wirklich industriell auch produziert wurde. Und mittlerweile sind wir wirklich dabei, dass wir so viel Plastikprodukte verwenden, dass man da wirklich höllisch aufpassen muss, wenn man mal so eine Probe nimmt, um eben Mikroplastik zu untersuchen. Also es ist allgegenwärtig. Das war für mich auch tatsächlich ein Aha-Effekt. Genau, also das ist das Setting. Sie haben es aber geschafft. Es ist ihm gelungen. Ich glaube auch tatsächlich, der Thomas Steiner ist Doktorand und will damit quasi seine Dissertation bestreiten. Also er hat es geschafft. Er hat die Proben gesammelt. Und wer sich jetzt für die detaillierten Ergebnisse interessiert, dem sei die Tabelle 3 ans Herz gelegt. Ich finde es immer ein bisschen müßig, so Zahlen vorzulesen. Deswegen würde ich einfach mal die generellen Tendenzen hier vorstellen. Und wir machen jetzt ein kleines Preisausschreiben. Du und ich, Katrin. Du und ich, wir machen jetzt ein Preisausschreiben. Es geht ganz viel um Gefühle. Was sagt dir dein Gefühl? Sind eher die Agrarabfälle, also die organischen Agrarabfälle, die dann kompostiert werden, oder die kommunalen Bioabfallkomposte? Was sind die Treiber der Mikroplastikbelastung, liebe Katrin?
Also ich würde sagen, wie ich so die Zivilbevölkerung einschätze, dass es eher die kommunalen Abfälle sind, dadurch, dass man das immer nicht so genau trennt, wie man das gerne hätte.
Ja, es ist eindeutig so, ne? Also das ist ein ganz klares Statement, wo auch immer diese kommunalen Abfälle eine Rolle gespielt haben, sieht man, dass die wirklich maßgeblich waren für die Mikroplastikbelastung am Ende. Das ist eindeutig, ne? Und man hätte jetzt auch denken können, ja, vielleicht im landwirtschaftlichen Kontext, ja gut, da kommt es nicht so viel auf Ute und Horst an, wie die da ihren Biomüll tatsächlich entsorgen, ne? Aber da werden Riesenfolien ausgelegt, da fährt mal ein Trecker und da platzt mal ein bisschen Plastik vom Schutzblech ab und alles Mögliche, ne? Hätte man ja jetzt auch denken können, aber nein, tatsächlich eine eindeutige Tendenz. Diese kommunalen Abfälle, das sind potente Quellen quasi für Mikroplastik. Und jetzt hatten wir über zwei Zerkleinerungsformen gesprochen. Ne? Also einmal dieses Cutten, ne? dieses Schneiden, dieses Vorsichtige, was man auch im Garten machen kann. Wird nicht ganz so fein, aber ist auch eine Möglichkeit. Ne? Da schneidest du das halt so gut, wie du kannst. Ne? Und das geht natürlich im industriellen Maßstab ein bisschen anders. Ne? Oder das andere ist wirklich häckseln durch den Häcksler, malt es alles sehr fein. Katrin, was würdest du sagen? Welches Zerkleinerungsverfahren ist, sage ich mal, das, was mehr Mikroplastik letztlich in der Probe rausbringt?
Häckseln, würde ich sagen, weil das Problem wird dann wahrscheinlich sein, dass du so kleine Partikel hast, die du nicht mehr abtrennen kannst vom eigentlichen biologischen Abfall. gerade wenn es um Siebungen gibt, weil es halt zu fein ist. Aber natürlich hast du dann halt auch feineres, kompostierbares Material. Also ich schätze, die Kompostierung an sich wird effektiver, wenn man es häckselt, aber dann erhöht sich halt auch der Mikroplastikanteil.
Richtig, ganz genau. Das ist genau das, was Sie auch festgestellt haben. Ne? Also sobald gehäckselt wird, das Problem ist, Sie differenzieren hier und Sie nehmen hier auch eine Mikroplastikdefinition, dass Sie sagen, Mikroplastik ist alles kleiner 5 mm. Es gibt auch andere Definitionen, auch rechtlich ist das mitunter anders geregelt. Ne? Also Sie differenzieren hier zwischen Partikeln, die größer als 5 mm sind und welchen zwischen 1 und 5 mm, das ist das, was Sie untersucht haben. Und da ist vollkommen klar, ne, dass eben dieses Häckseln gerade diese kleinere Mikroplastikfraktion dann nochmal deutlich anwachsen lässt. Und das ist ja, je kleiner das Plastikpartikelchen ist, umso schwieriger kriegst du das hinterher wieder raus. Ne? Das ist, das sollte eigentlich klar sein. Und was man entgegenwirken kann, jetzt mal im Kompostwerk, ne? Also wenn sozusagen der Schaden schon angerichtet ist, was fällt dir da was ein? Was kann man, könnte man machen, um quasi diese Mikroplastikbelastung, wenn sie einmal im Kompostwerk angekommen ist, noch zu reduzieren?
Ja, ich hätte halt gesagt, dass sie auch sowas wie Dichtefraktionierung machen könnten, dass man die Mikroplastikpartikel wirklich vom eigentlichen Biomüll abtrennt, dadurch, dass der Biomüll ja schwerer ist meistens und dann schwimmen die Plastikpartikel auf. Ich weiß nicht, wie logistisch sinnvoll das ist.
Ist eine schnufte Idee. Müssen wir mal den Doktoranden fragen. Ich glaube, die halten das dann eher trocken. Im trockenen Bereich ist dann die Siebung quasi das Mittel der Wahl. Ne? Also du klopfst das nochmal durch ein entsprechendes Sieb. Ne? Und das haben sie auch rausgearbeitet, das natürlich, aber das ist standardisiert. Also die meisten Fertigkomposte dann werden nochmal gesiebt, werden darüber nochmal aufbereitet. Ne? Aber eben auch diese Siebung hält nochmal ein bisschen gröberes Plastik zurück. Ne? Aber wir haben das jetzt sozusagen erstmal festgehalten. Also kommunale Bioabfälle sind die potentesten Quellen in diesem Kontext für Mikroplastikbelastung in Komposten. Wir sehen, dass die Zerkleinerungsart, ne, und das ist ja auch was für die Inga interessant ist. Man kann sich ja auch beim lokalen Kompostwerk mal informieren, wie zerkleinert ihr eigentlich euer Zeug, ne? Und wo kriegt ihr es vor allem her, euer Ausgangssubstrat für die Kompostierung, ne? Dass das eine entsprechende Rolle spielt. Und wir wissen aber auch, dass es Gegenmaßnahmen gibt, wie zum Beispiel die Siebung. Und an der Stelle lasse ich mal nochmal die Inga zu Wort kommen, weil die sagt uns auch noch eine potente Gegenmaßnahme.
Grundsätzlich finde ich den Kreislaufgedanken, dass praktisch Gemüseabfälle, Obstreste nicht verbrannt werden, sondern eben aufgrund auch ihrer restlichen Nährstoffgehalte, die sie noch aufweisen, wieder auf den Flächen landen, wo Kompost kein schnell verfügbarer Dünger, aber ein super langzeitiger Bodenverbesserer ist. Denn das haben wir im Soilcast schon gelernt, organische Substanz ernährt eben das Bodenleben, kann zum Humusaufbau oder Humuserhalt dienen. Genau, also grundsätzlich sicherlich ein tolles Konzept, dieses Biogut zu verwerten, aber eben sehr abhängig von dem Ausgangsmaterial und dessen Qualität. Von daher auch ein Gedankenanstoß an alle Biotonnen-Nutzerinnen, Nutzer, diese Biotonne nicht als Abfalltonne, sondern Wertstofftonne zu verstehen und sich vielleicht bei allem, was man hineinwirft, zu fragen, möchte ich, dass meine Lebensmittel, die ich später beziehe, das Getreide, was ich in Form von Mehl kaufe, das Gemüse, was vielleicht auch im großen Stil auf Äckern angebaut und mit Biogutkompost gedüngt wurde. Ja, möchte ich, dass das dann mit einer Plastiktüte gedüngt wurde oder eben mit wertvollen Gemüseabfällen, Obstresten etc.
Ja, da sagt sie was, die Inga, ne? Und das ist eine potente Vermeidungsmaßnahme für Mikroplastik im kommunalen Kontext, ne? Achtet einfach drauf, was ihr in diese Tonne reinschmeißt. Ja? Achtet auch beim Kauf drauf, wie die Produkte verpackt sind. Mir ist das immer ein Dorn im Auge, schöne Kartoffeln auch regional in solchen Plastiknetzen zu kaufen. Das finde ich immer sehr bedenklich, wenn es geht, irgendwie in der Papiertüte oder so. Aber da sagt sie wirklich, was war es. Ne? Und wirklich, das ist eine wichtige Schlüssellösung für dieses Problem, was es augenscheinlich gibt, ne? da wirklich auf die Mülltrennung zu achten. Weil wenn dieses Mikroplastik, ne, und wir reden hier von Partikeln, jetzt haben wir hier die Größenfraktion 1 bis 5 Millimeter, das ist schon relativ klein, aber wir reden von Partikeln, die noch viel, viel kleiner sein können, bis in den Mikrometer- und Nanometerbereich. Wenn das einmal da drin ist, dann hat man es unglaublich schwer, das ist unmöglich, das wieder rauszukriegen. Ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Das wird man vollständig nicht mehr los. Ne? Und deswegen müssen wir alle, glaube ich, auch in unserem Alltag drüber nachdenken, wenn wir sowas wie Kreislaufwirtschaft in unserer Umgebung wirklich promoten wollen, wenn wir wollen, dass das funktioniert und so, wie wir uns auch selbst im Alltag verhalten. Ganz wichtig. Katrin, hast du ja auch schon ein entsprechendes Statement gemacht und ich finde das so toll, dass die Inga gesagt hat, das ist keine Abfalltonne, sondern das ist eine Wertstofftonne. Wertstoff, das ist ein wichtiger Wertstoff, auch wenn er stinkt und da im Sommer sich Maden unter dem Deckel sammeln und so. Aber es ist eben trotzdem Wertstoff. Jetzt will ich abschließend, jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen das Feuer zum Lodern gebracht vielleicht. Und vielleicht fühlen sich jetzt viele Leute ganz schlecht und denken, da ist jetzt wirklich, es ist alles verloren und so. Es gibt ja einen kleinen Lichtblick. Also einmal das Verantwortungsgefühl der Verbraucherinnen und Verbraucher nimmt ja immer mehr zu. Das können wir alle beobachten. Das ist auch Gegenstand zahlreicher Studien. Es gibt ja auch Regularien für sowas, ne? Und es ist nicht so, dass das regionale Kompostwerk, was ihr vielleicht auch anfahrt, dass das einfach nach Belieben produzieren kann und da nicht reguliert ist, ne? Und da muss ich auch mal wieder sagen, auch wenn die Europäische Union häufig manchmal auch zu Recht kritisiert wird, ich sage es immer wieder, ich bin ein großer Fan dieses Staatenverbunds, weil wir da eine ganze Menge wuppen können. Wir können unter anderem eben solche Grenzwerte aufstellen, ja. Und die existieren für die Europäische Union. Und was jetzt noch besser ist, und da muss ich auch sagen, da funktioniert an der einen oder anderen Stelle, jetzt werden mir viele wieder was anderes entgegenwerfen, aber da funktioniert einfach auch die staatliche Regulierung, ist noch besser, dass die bundesrepublikanischen Vorgaben für solche Partikel noch strenger sind, als es die EU fordert. Ne? Also wir sind da nicht auf dem Niveau der EU, sondern wir sind noch strenger. Und das ist eben für jede Partikelfraktion, ne? Also gilt generell für Mikroplastik, vielleicht sogar auch für verschiedene Plastikarten, das weiß ich aber gerade nicht. Für jede Partikelfraktion Fremd- bzw. Schadstoff gilt eben 0,1% des Trockengewichtes, ne? Für Partikel größer 1 Millimeter. Also das ist genau die Fraktion, über die wir uns gerade unterhalten, darf nur 0,1% der Trockenmasse tatsächlich durch diese Partikel okkupiert werden. Ne? Also das sind die Grenzwerte. Da kann man das vielleicht auch mal ein bisschen einordnen. Wir reden hier nicht über 10 oder 15 oder 20% der Mikroplastik größer 1 Millimeter, ne? Sondern wir reden über maximal 0,1% der Trockenmassen. Das ist ja vielleicht, dass man das mal ein bisschen einordnen kann. Auch noch ein kleiner Lichtblick. Ja, Katrin, jetzt wäre ich am Ende mit meinem Vortrag. Was fällt dir dazu ein? Willst du nochmal was willst du dazu?
Ich hätte noch eine Frage. Die haben ja auch sich die unterschiedlichen Plastikkategorien angeschaut. Und was war denn die Hauptkategorie? Also Polyethylen, Polypropylen, was war das Hauptproblem?
Das habe ich extra ausgespart an der Stelle, ja. Das müssen wir uns nochmal anschauen, ja.
Weil in Abbildung 2 sieht man ja ganz viel Orange. Das ist auf jeden Fall Polypropylen, was sie gefunden haben. Aber Blau ist auch viel vertreten, was Polyethylen ist.
Ja, die Frage ist, was sagt uns das, ja?
Ja, ich habe mich nur gefragt, aus welchen Produkten stammt das dann?
Das ist hier, also das ist auf jeden Fall in der Studie nicht diskutiert. Deswegen habe ich das mal gekonnt ausgespart, ne? Weil da kann man tatsächlich auch, und das ist aber gut, der Vollständigkeit halber zu sagen, das gibt diese Studie auch noch her, dass sie eben diese verschiedenen Treatments, diese verschiedenen Kompostierverfahren, und sie haben ja teilweise auch zu verschiedenen Zeitpunkten untersucht, ne? Also sie haben zum Beispiel vorm finalen Sieben und nach dem finalen Sieben untersucht, ne? Dass man da eben auch noch über die verschiedenen Kunststofffraktionen reden kann. Wäre dann halt die Frage, wo kommt das konkret her, ne? Aber das wird hier meines Erachtens nach auch nicht diskutiert, sondern ist auf jeden Fall kein...
Also ich habe mal kurz Dr. Google befragt. Polypropylen ist auf jeden Fall so Verpackungsmaterial, also klassisch Joghurtbecher, Flaschenverschlüsse oder Folien. Und Polyethylen sind eher so Hartplastikcontainer, also auch so große Flüssigcontainer, wo man zum Beispiel auch mal Gas zwischen, also Öl zwischenlagern kann, so rum. Auch Kabelisolationen und anderweitige Flaschen. Also dann zeigt sich ja schon, dass die Hauptkomponenten eher so Weich- und Hartplastik-Kategorien waren und nicht so diese klassischen Plastiktüten, die durchsichtigen, waren anscheinend nicht so vertreten.
Okay, immerhin. Das wissen dann die Leute möglicherweise, dass sie das nicht mit wegwerfen. Ich glaube, es ist halt auch viel, keine Ahnung, achtlos davon geworfen, oder es gibt mal irgendeinen Bruch, der landet da mit drin, ne? Ich glaube, das ist sowas, was man sagen kann. Aber es ist ja vielleicht auch ein Lichtblick, wenn man das untersuchen kann. Das war mir auch nicht gewahr, dass man also nicht nur die Mikroplastikpartikel detektieren, zählen und eben auf die Trockenmasse beziehen kann, sondern dass man auch detektieren kann, was das tatsächlich für Plastikverbindungen sind. Das finde ich abgefahren. Aber das ist ja vielleicht auch ein Lichtblick, dass man dann auch, wenn man weiß, hier diese Plastikfraktion hat da den größten Anteil, dass man dann auch zielgerichtet Verfahren entwickeln kann, um diese Fraktion auch zu entfernen. Ne?
Ja, tatsächlich hatte ich da mal eine Doku drüber angeschaut, wie denn überhaupt so ein, also Mülltrennung im größeren Maßstab funktioniert. Jetzt nicht nur auf biologische Abfälle bezogen, sondern halt vor allem auf Plastikabfälle. Weil zum Beispiel hier in Kanada trennt man den Plastik auch nochmal zwischen den richtigen Plastikbehältern. Es kommt dann ins Recyceln, also in die Recyclebox, oder halt zwischen so losen Plastikverpackungen, die halt weicher sind. Das kommt dann in den Restmüll. Und dann ging es halt viel in der Doku darum, dass sich die Verpackungsindustrie viel mehr mit der Mülltrennungsindustrie auseinandersetzen sollte. Also dass man halt mal kommuniziert, hey, wir stellen diese Verpackung her, ist es überhaupt sinnvoll für die spätere Trennung und Recycling und so weiter, was dann halt am Ende des Lebenszyklus des Produktes steht. Mhm. Also zum Beispiel gibt's ja jetzt so Joghurtbecher, die diese Papierummantelung haben, die man dann extra abtrennen kann. Und der Vorstand von einem Mülltrennungswerk hat dann gesagt, dass er das nicht sinnvoll findet, weil viele Leute das entweder vergessen abzumachen, oder man hat dann halt noch kleingradige Papierrückstände und die sind super schwierig abzutrennen. Das heißt, er fand es besser, als es wirklich nur der Plastikbecher noch an sich war. Hm. Und das finde ich interessant, mal sich damit auseinanderzusetzen, weil dann denkt man, man tut was Gutes und kauft diese Joghurtbecher, trennt das Papier so gut wie möglich, aber dann hat man halt Kleberückstände und auch noch Papierrückstände. Also da gibt's noch viele offene Fragestellungen, wie man das optimieren kann.
Ja, und viel Regulierungsbedarf vielleicht auch, ja. Das wird gerade in der Landwirtschaft natürlich nicht so gern gehört, Regulierungsbedarf, ne? Aber was Verpackungen angeht und so, da macht es ja vielleicht tatsächlich auch mal Sinn, und das ist, kann man vielleicht allgemeinverständlich auch verstehen, ne, wenn man sich das anschaut, ne? Weil ganz ehrlich, du hast es gesagt, es gibt schwimmende Müllinseln in den Ozeanen, die lassen sich auch nur minimal beseitigen, das oder mit großem Aufwand, ne? Du wirst das Zeug halt nicht los, ja. Und wir müssen, glaube ich, auch, wir haben, oder Mareile hat mal eine Folge gemacht über die Mikroplastikbelastung in Regenwürmern. Hört da gerne mal rein an der Stelle. Aber wir müssen, glaube ich, auch mal generell über die über die Umweltbilanz von Mikroplastik sprechen, ne? Was passiert da so, ne? Wir wissen alle, dass es möglicherweise oder tatsächlich schädlich ist, aber warum eigentlich, was da die entsprechenden Wirkungspfade sind, ich glaube, darüber können wir nochmal gesondert sprechen, ja. Aber das ist hier eine Studie, die unbedingt promoted gehörte. Das haben wir hiermit getan. Ich habe, glaube ich, auch nicht gesagt, dass die Open Access ist. Könnt ihr euch tatsächlich selbst zu Gemüte führen. Und ich hoffe wirklich, dass euch da draußen und dir, liebe Inga, danke für das tolle Thema, dass du mich drauf gebracht hast. Dass es euch da draußen und der lieben Inga hier natürlich auch was gebracht hat. Katrin, ha? dir natürlich auch, aber das machen wir ja immer gegenseitig, da müssen wir uns ja nicht für bedanken. Ne? Du bringst mir ja auch was bei.
Eben. Das ergeben und nehmen wir uns hier im Podcast. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, mal zu sehen, aus einer größeren Perspektive, was wirklich die Hauptquelle von den Mikroplastikpartikeln ist und was es für verschiedene Bearbeitungsmethoden in der Kompostieranlage gibt. Und dass man das auch mal genauer hinterfragt und dann hoffentlich lesen sich das auch andere Leute durch, die nicht in der Wissenschaft arbeiten und machen sich vielleicht Gedanken, wie man wirklich die Kompostierung verbessern kann zukünftig.
Das können wir nur hoffen. Wir haben hier mit unserer Reichweite jetzt dazu beigetragen, Katrin, dass die Welt ein besserer Ort wird. Mal wieder. Das haben wir schon so oft gemacht, ne? Nee, schönes Thema, hat mir auch wirklich Spaß gemacht, mich da reinzuarbeiten. Ich würde sagen, Katrin, arbeiten wir uns langsam auf die Zielgerade zu, ne? Ich habe auch unter dem Punkt Hausmeisterei nur noch einen Punkt, nämlich wenn ihr sagt, jetzt im Sommer fahre ich nicht in Urlaub, hab dadurch ein bisschen Geld gespart und so, dann werft uns doch gern was in den Hut. Ich habe jetzt mal wieder einen Kassensturz gemacht und ich orientiere mich immer an den Zahlen des Vorjahres, ne? Also das ist hier nichts, was aus der Luft gegriffen wird, ne? Sondern der wird immer schön kalkuliert, dann gucke ich, was letztes Jahr so reinkommt, dieses Jahr. Das Jahr ist jetzt zur Hälfte vorbei, sagen wir mal, und wir haben aber gerade mal ein Achtel der Hörerinnen und Hörer spenden. Vielen Dank an alle, die das bisher gemacht haben. Ihr seid großartig und super. An die, die noch zweifeln und drüber nachdenken, ich will nicht sagen, es wäre jetzt eine gute Gelegenheit, aber es wäre eine gute Gelegenheit. Macht das gerne, wie ihr uns unterstützen könnt auf der einen oder anderen Weise. Erfahrt ihr unter soilcast.de/unterstützen. Das ist dabei und ihr werdet dann auch immer namentlich erwähnt. Also immer, wenn ich hier Dankesworte in den Äther schalle mit euren Vornamen, wir machen das natürlich anonymisiert und so, dann ist auch was reingekommen. Kann ich diese Woche leider nicht machen, aber ich bedanke mich allgemein bei allen Menschen, Katrin. Auch bei dir. Danke, Katrin. Danke.
Danke dir, Christoph, fürs Vorbereiten der Folge. Und jetzt bleibt natürlich noch die finale Frage, was kriege ich denn jetzt dafür, dass ich die Fragen überwiegend richtig beantwortet habe?
Dass du die Fragen überwiegend richtig beantwortet hast. Ich schicke dir auf jeden Fall ein LAN-Kabel. Das ist, das machen wir als nächstes. Da lacht sie, die Katrin. Ja, ich bin immer so ein Kabel-Fan. Aber das habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Also Leute, wenn ihr Katrin und mich unterstützen wollt, dann spendet jetzt was, dann kaufe ich der Katrin ein LAN-Kabel davon, dass sie eine kabelgebundene Internetverbindung hat.
Das muss dann aber, ich habe mal ausgemessen, das muss mindestens 5 Meter sein. Am besten wäre wahrscheinlich noch 10 Meter, dann hat man ein bisschen Spielraum, dass man es über den Türrahmen führen kann.
Ja, also 5.200 € kostet das ungefähr, dann könnte reingehen.
Nee, aber, und aus Plastik ist es auch noch die Ummantelung, Christoph, denk mal darüber nach.
Richtig, da muss ich also jetzt eine organische Ummantelung und so, also das ist alles, ne? Aber da geht das hin, Leute, ne? Wir merken hier, ach, hier fehlt ein Kabel oder ein Mikrofon und das, ne? Da wird das rein investiert, in dem Fall in Katrin. Dann machen wir demnächst mal ein Foto, wie du glücklich mit deinem LAN-Kabel da stehst.
Super.
Wenn ihr Feedback habt, Anmerkungen, Ideen, so wie die Inga jetzt, die hat sich auch per E-Mail gemeldet, erst vor wenigen Stunden und zack ist diese Folge rausgefallen. Das ging unglaublich schnell. Ich habe sie sogar vom Trecker geholt, weil sie musste ja das noch einsprechen für uns. Vielen Dank auch dafür. Wenn ihr sowas habt, dann einfach an info@zollkast.de, hat die Inga auch gemacht, hat jetzt ihre Folge bekommen, ist hoffentlich glücklich damit. Darüber hinaus könnt ihr uns in verschiedenen sozialen Medien folgen, zum Beispiel Blue Sky, Instagram, Facebook und auch auf LinkedIn. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert doch mal diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das geht jetzt gerade, wenn ihr das hört, einfach mal kurz runterscrollen, 5 Sterne vergeben, 10 Punkte vergeben, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Das war Zollkast Folge 152. Vom 25. Juni 2025. Und die Katrin und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüss.
Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.